Ihr lieben Erzgebirge, es gibt da so ein Volk, ich meine jetzt nicht irgendein zänkisches Bergvolk, sondern es gibt da so ein bestimmtes einmaliges Volk, das über alle Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber sich von anderen Völkern absondert, die Erzgebirger gar nicht. Seine Gesetze sind von denen aller anderen Völker verschieden, auch die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Es ist dem König nicht angemessen, das durchgehen zu lassen. Wenn der König einverstanden ist, soll ein schriftlicher Erlass herausgegeben werden, sie auszurotten. Ihr kennt das schon mit diesen Worten, erreichte Haman ein königliches Dekret zur Ausrottung der Juden im gesamten persischen Reich von Indien bis Ägypten. Die Ausführung scheiterte. Die Juden erhielten die Erlaubnis, sich zu verteidigen. Das taten sie und siegten. Buch Esther. Und daraus lernten sie, die Juden sind das Volk der Geschichte, sie sind sehr mit ihrer Geschichte verbunden und lernen tatsächlich aus ihrer Geschichte. Noch einmal gelang es ihnen, sich erfolgreich gegen ihre Feinde zu verteidigen. Das war unter den Makkabäern 300 Jahre später. Drei weitere Versuche allerdings scheiterten dramatisch. Und das war in den Jahren 70 bis 136 nach Christus. Auch daraus lernten sie, nämlich Unterordnung. Unterordnung unter die jeweilige Regierung und Verhältnisse. Die Rabbiner haben beschlossen, nie wieder verteidigen wir uns, machen sowas. Und sie haben sich nie wieder verteidigt. Bis 1948. Was war zwischen den zwei Siegen, Esther und Makkabäer, und den drei Niederlagen geschehen? Geschichte? Vielleicht dämmert es schon manchen. Und was bedeuten die Ereignisse um 1948? Was bedeutet der Staat Israel? Wie wird das weitergehen? Ist Gott da drin? Was hat er vor? Wie wird das ausgehen? Darum geht es heute. Israel vom ersten bis zum zweiten Kommen des Messias ist mein Thema. Nochmal, was geschah zwischen dem siegreichen Aufstand der Makkabäer und der Niederlage, die in der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 in Jerusalem endete? Keiner meldet sich. Aber die meisten wissen es, Jeschua, Jesus, wurde geboren. Aber der größte Teil der Juden konnte ihn nicht als Messias erkennen und anerkennen und annehmen. Sie erwarteten, er würde sie endlich von den Römern befreien und Israel wieder zur Blüte, zur verheißenen Blüte auch, die in Gottes Wort angekündigt ist. Er würde Israel zu dem Volk, zu dieser Blüte verhelfen und das tat er nicht. Sie erwarteten, dass der Messias die Herrschaft Israels wiederherstellt. Es geschah nicht. Stattdessen sagte Jesus die Zerstörung des Tempels und Jerusalems voraus. Und ebenso die Zerstreuung des Volkes Israel in alle Welt bis zu einer bestimmten Zeit. Dann sagte er, würden sie ihm wieder begegnen in Jerusalem und ihn erkennen und ihm zujubeln. Ich lese aus Lukas 13 und 19 und 21. Jesus sagt: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist der, der kommt in dem Namen des Herrn. Weiter, es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Zorn wird über dieses Volk Israel kommen und sie werden fallen und gefangen weggeführt werden unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, also den nichtjüdischen Völkern, bis die Zeiten der Heiden, der nichtjüdischen Nationen erfüllt sind. So prophezeite Jesus über Jerusalem. Er kündigte seine Zerstreuung an und gab auch einen hoffnungsvollen Ausblick. Er sagte, die Zeit kommt, da kehrt er wieder nach Jerusalem zurück. Sein Volk wird ihn empfangen und preisen als den Messias, der im Namen des Herrn kommt. Die Zerstreuung und Gefangenschaft der Juden in aller Welt wird ein Ende haben. Die Zeit, in der die Nichtjuden Jerusalem beherrschen, wird ein Ende haben. Die Zeiten der Nationen gehen zu Ende. Und so wird eine neue Zeit für Israel anbrechen in seinem Land und in Jerusalem. Der erste Teil dieser Prophetien hat sich schon lange erfüllt. Der zweite Teil ist dabei, sich zu erfüllen, und es geht noch weiter. 40 Jahre nach den Ankündigungen von Jesus im Jahre 70 fielen Jerusalem und der Tempel. Dann tauchte ein falscher Messias auf, Simon bar Kochba. Wer das Echte ablehnt, kriegt das Falsche. Der Aufstand unter seiner Führung endete im Jahr 135 nach Christus in einer absoluten Katastrophe. Zwischendurch gab es noch eine Erhebung der Diaspora, die ist nicht so bekannt. Aber das sind diese drei jüdischen Selbstverteidigungsversuche, die kläglich scheiterten, und es starben 2,5 Millionen Juden. Und schon bald verbreitete sich unter den Christen die Lehre, Israel ist erledigt. Gott hat diese Gottesmörder für immer verworfen. Wir, die Christen, sind das neue Israel. Stimmt das? Über 1800 Jahre schien das so. Die Juden hatten kein eigenes Land mehr, keinen Staat, keine eigene Regierung, keine Armee, keine einheitliche Sprache, keine einheitliche Kultur. Sie wurden von einem Land ins andere ausgewiesen, verfolgt, wieder und wieder vertrieben, geplündert, verbrannt, zwangsbekehrt, vergast. Die Deutschen waren dabei wie immer die Gründlichsten. Und dennoch, es gelang nicht, sie auszurotten. Weder sie als Volk noch ihren Glauben. Aus der Asche des Holocaust erstand 3 Jahre später der Staat Israel, so wie der gekreuzigte Jesus nach 3 Tagen wieder auferstanden war. Die Einzelheiten, die zur Wiederherstellung Israels im Jahr 1948 führten, kann ich jetzt in diesem Rahmen nicht näher ausführen. Tatsächlich war der Zionismus, der die Rückkehr ins biblische Land und die Wiedergründung Israels voranbrachte, eine vorwiegend säkulare Bewegung, weltlich. Und das hat Gründe. An anderer Stelle habe ich das näher ausgeführt. Kurz gesagt, Gott konnte die Frommen gar nicht dazu gebrauchen, weil die Rabbiner haben die Anweisung gegeben, wir verteidigen uns nie wieder, wir greifen nie wieder irgendeine Regierung unter die Räder. Und deshalb verweigern die meisten orthodoxen Juden heute noch den Diensten der Armee. Das hat diesen Hintergrund. Okay, aber nach dem Holocaust begannen neben den Juden sogar begann die politische Welt zu verstehen, die Juden brauchen einen eigenen Staat, in den sie fliehen und in dem sie sich notfalls auch verteidigen können. Und seitdem tun die das. Die Juden haben aus dem Holocaust gelernt und sich geschworen, das passiert uns nie wieder. Ab jetzt werden wir uns verteidigen, um jeden Preis. Und trotzdem mit höheren moralischen Maßstäben als jede andere Armee der Welt und in der Menschheitsgeschichte. Dazu morgen mehr. Die Selbstverteidigung gelingt seitdem wieder. Wie kommt das eigentlich? Ganz lange ging es nicht. Auf einmal geht's wieder. Könnte das etwas mit Gott und seinem Wort und seinem Heilsplan zu tun haben? Oder hat das rein politische und militärische Ursachen? Buch Esther, hatte darin Gott seine Finger im Spiel oder waren das alles rein politische Intrigen? Man kann beides in dem Buch Esther sehen, wenn man will. Beides. Oder nur eins von beiden. Jedenfalls, seit 1948 ist die Stellung Israels in unserer Welt einmalig. Auf der einen Seite ist es ein ganz normaler Staat. Und auf der anderen Seite ist nichts daran normal. Dieses kleine, schmale Land von der Größe des Bundeslandes Hessen ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Es ist Mitglied der UNO und das einzige Land, dessen Existenzrecht von anderen Ländern, die ebenfalls zur UNO gehören, in Frage gestellt wird. Man darf sogar die Auslöschung Israels als Staatsziel haben und verehrtes UNO-Mitglied sein. Ständig ist Israel umkämpft, weltweit umstritten, gefürchtet, gehasst, isoliert, von einigen, ganz wenigen auch geliebt. Gegen kein anderes Land der Welt gibt es so viele UNO-Resolutionen wie gegen Israel, 70 im Jahr etwa im Durchschnitt. Das ist mehr als alle Resolutionen gegen alle anderen Länder zusammengerechnet. Von Anfang an, also 1948, als das geboren wurde, die Länder sahen es alle als Totgeburt. Es wird nie was, es gibt immer noch, von wegen Totgeburt. Es verteidigt sich erfolgreich, gewinnt die Kämpfe, gibt anschließend besetztes Land wieder zurück, wird genau aus diesen zurückgegebenen Gebieten wieder beschossen, lässt sich das eine Weile gefallen, schlägt irgendwann wieder zurück und das Ganze beginnt von vorn. Aber was es auch tut und wie es auch reagiert, immer ist es in den Augen der Welt verkehrt oder nicht genug oder zu viel. Die Rolle des Sündenbocks ist ihm geblieben. Und damit ist es näher an seinem Messias, der als Lamm Gottes die Sünden der Welt trug, als Israel dasselbe und als die Christen das wahrhaben wollen. Nur, wenn sie sich abschlachten lassen, löst das keine Empörung aus oder nur ganz kurzfristig mal einem. Denn nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Über ihn vergießt man manchmal Krokodilstränen, aber sobald Israel sich verteidigt und zurückschlägt, wendet sich das Blatt und dann reißen die Krokodile wieder ihr Maul auf und so ist es eben. Und es sieht überhaupt nicht danach aus, als ob da irgendwann einmal Ruhe einziehen könnte im Nahen Osten. Es scheint keine langfristige Lösung zu geben, solange es Israel gibt. Was ist nun mit diesem Volk und mit diesem Land? Hat es Bedeutung auch in neutestamentlicher Zeit und vom Neuen Testament her? Ist der Gott der Bibel noch der Gott Israel? Darf ich daran erinnern, Jesus hat nicht nur die Zerstörung Jerusalems vorausgesagt, das wissen die Christen sehr genau, dass er das gesagt hat, sondern ebenso die Rückkehr durch Juden und seine eigene Rückkehr nach Jerusalem. Wie schnell haben Christen diese Voraussagen vergessen? Aber von Jesus her und von der Bibel her kann sich das mit Jerusalem und Israel noch gar nicht erledigt haben. Es hat Zukunft. Schauen wir ein bisschen weiter. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, Kapitel 9 und 11, zunächst Römer 9. Den Israeliten gehören die Sohnschaft, ist also Sohn Gottes, und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst, die gehört nicht nur uns, die gehört Israel. Steht da. Und die Verheißungen gehören eben nicht nur uns, ihnen. Ihnen sind die Väter. Und aus denen ist dem Fleisch nach, also menschlich gesehen nach, der Christus, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und Römer 11. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob, das heißt von Israel. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das war ein Zitat aus Jeremia 31 und Jesaja 59. Und dann schreibt Paulus weiter, im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, als ihr noch Heiden wart und von Jesus und Gott nichts wusstet, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Ich möchte noch mal einiges herausgreifen. Den Israeliten gehört tatsächlich die Sohnschaft. Das heißt, Gott sieht nicht nur Jesus als seinen Sohn, sondern ebenfalls Israel als seinen Sohn. Steht im Alten Testament öfter drin. Gilt noch. Mose, Jeremia, Hosea sagen das. Und da hält Gott seine Hand drüber. Über seinen Sohn Israel. Und so warnt Paulus, verlasst euch in puncto Israel nicht auf eigene Klugheit. Das sollten wir zu Herzen nehmen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Gedanken sind ewig. Im Gegensatz zu unseren, die sind sehr vergänglich und das liegt nicht nur an der zunehmenden Vergesslichkeit im Alter, die ich auch schon erfahre. Die sind auch, was wir heute für up-to-date halten und neueste Erkenntnis, ist vergänglich. Morgen schon ganz anders. Im Gegensatz dazu können Menschen nicht ungültig machen, was Gott gesagt hat und was Gott sagt. Das bleibt, das gilt. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das ist in Bezug auf Israel gesagt, zunächst. Oder wenn wir es noch deutlicher hören wollen, der Prophet Jeremia schreibt im Namen Gottes, Jeremia 31, so spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, das seine Wellen brausen, Herr Zebaoth ist sein Name, wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Ja, Sonne, Mond und Sterne, solange es die gibt. Heute ist ein wunderschöner Mond, als ich hergefahren bin. Gibt es noch, habe ich gesehen. Solange gibt es Israel, steht hier. Ähnlich Jeremia 33, so spricht der Herr, wenn ich jemals meinen Bund nicht hielte mit Tag und Nacht, noch die Ordnungen des Himmels und der Erde, so wollte ich auch verwerfen das Geschlecht Jakobs und Davids, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn ich will ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Und Jesaja 66 toppt das noch, da sagt Gott, so wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und euer Name Bestand haben. Das heißt, über diese Welt hinaus, bis in Ewigkeit hinein, hat Israel eine Berufung und Bedeutung von Gott her. Ob es dann Deutschland noch gibt, weiß ich nicht. Israel wird es geben. Ganz klar. Israel ist und bleibt Gottes Volk. Und niemand und nichts wird das ändern. Das ist das einhellige Zeugnis der gesamten Bibel, Altes wie Neues Testament, ist eh bloß eine Bibel. Und das gilt für immer. Die Meinung, Israel wäre verworfen, erledigt, die Christen wären jetzt das neue Israel, diese Meinung ist eine Irrlehre. Und zwar eine Irrlehre, die schon viel zu lange viel zu großes Unheil bewirkt hat. Wahr ist, Israel wird Gottes Heil erfahren. Wenn die Fülle der Heiden, die Menschen aus den Nationen zum Heil gelangt ist, die Fülle der Menschen aus den Nationen, dann wird ganz Israel gerettet werden, schreibt Paulus. Und dann wird Israel zusammen mit der weltweiten Gemeinde Jeschua als Messias, Jesus als Christus anerkennen und ehren. Das wird kommen. Und darauf dürfen wir gespannt sein und uns freuen. Die Frage ist, wie wird dieses Ziel nun erreicht werden? Das geschieht nach dem Gesamtzeugnis der Bibel in mehreren Etappen. Die erste Etappe neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Das war die Zeit des Gerichtes Gottes und der weltweiten Zerstreuung Israels. Die war von Mose und den Propheten und auch von Jesus immer wieder angekündigt worden und so ist es gekommen. Es wurde sogar gesagt, Israel musste doppelte Strafe empfangen. Hört ihr das mal? Israel hat doppelte Strafe empfangen. Jesaja 40,2, neue Lutherbibel hat es verfälscht, der alten steht es noch richtig. Aber auch Jesaja 61 steht das, Jeremia 16, doppelte Strafe empfangen. Und wir Deutschen können uns rühmen, diese Sache auf den Höhepunkt gebracht zu haben. Aber es ging und geht schon weiter, nicht nur die Propheten sahen weiter, selbstverständlich auch Jesus. Er sagte, irgendwann ist die Zeit vorbei, in der nichtjüdische Völker das Sagen in Jerusalem haben oder sich dort breit machen. Ob sich das 1967 erfüllt hat oder teilweise erfüllt hat, ich frage nochmal. Begonnen hat die zweite Etappe die Zeit der Sammlung Israels im Land ihrer Väter im größeren Ausmaß im 20. Jahrhundert. Es gab einige Vorschattungen schon im Jahrhundert davor, das kam so allmählich in Gang. Schon lange ist das in der Bibel angekündigt für die letzte Zeit. Jeremia 31, hört ihr Völker, das sind wir gemeint, hört ihr Völker des Herrn Wort und verkündet fern auf den Inseln bis nach Grönland und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Das heißt, wer glaubt, dass Gott Israel zerstreut hat, und da sind wir hier sehr stark in unserem Glauben, der sollte genauso glauben, sagt er, und logischerweise glauben, dass er es wieder sammelt. Steht hier. Beides steht in der Bibel und beides in einem Satz. Und es gibt viele ähnliche prophetische Ankündigungen. Und die Sammlung Israels im eigenen Land ist ein untrügliches Kennzeichen dafür, dass wir langsam aber sicher in die Endphase der Heilsgeschichte Gottes eingetreten sind. Und alle, die bisher meinten, sie leben in der letzten Zeit und Jesus kommt sofort in den nächsten 2 Jahren oder so, die hatten dieses Zeichen nicht, dass Israel in seinem Land war. Das haben sie irgendwie übersehen, dass das noch kommen muss vorher. Es gibt viele Einzelheiten der Prophetie, die ich jetzt da nicht alle ausführen kann. Wer uns helfen kann, aber das zu verstehen, wie es geschieht, auch in welcher Reihenfolge und auch was jetzt ist, das ist Hesekiel. Hesekiel 37. Da wurde Hesekiel von Gottes Hand ergriffen und von Gottes Geist in ein großes Tal geführt. Das war wie so eine Entrückung in eine völlig andere Welt hinein. Er wurde also im Geist in ein Tal geführt und darin lagen eine Unmenge von Totengebeinen. Die ganze Gegend voll von verblichenen Knochen, ausgebleicht. Und dann muss ich in dieser prophetischen Erfahrung das gründlich anschauen und das auf sich wirken lassen, dieses Riesenfeld, Riesental, alles Skelette, Knochen einzeln verstreut. Nichts. Totes Chaos aus toten Knochen, soweit das Auge reicht. Und dann fragt ihn Gott, was meinst du, ob diese toten Knochen wieder lebendig werden? Hesekiel antwortet diplomatisch oder klug, je nachdem, wie man es sehen will. Er sagt, Herr, du weißt es. Die Antwort ist immer richtig. Mit anderen Worten, menschenmöglich und menschlich denkbar ist es nicht. Aber weil dir nichts unmöglich ist, will ich mich mal zurückhalten. Erwarte ich die Antwort von dir. Und dann bekommt Hesekiel den Auftrag, prophetisch zu diesen toten Knochen zu sprechen. Ich weiß nicht, wer von uns das schon mal gemacht hat. Seltsam, zu toten Knochen, wo nichts mehr hört und lebt, und zu sprechen. Aber er macht es, weil er Gott gehorcht. Und er erlebt, wie diese einzelnen Knochen plötzlich sich sortieren, wie sie zusammenrücken und wie sie zu Skeletten werden. Nun liegen die Skelette da. Und dann sieht er, wie da Fleisch und Sehnen drauf wachsen und schließlich sogar Haut. Jetzt hat er ein Tal voller Leichen. Die sind nämlich alle noch mausetot. Kein Leben, kein Atem, nichts. Und dann muss Hesekiel ein zweites Mal sprechen und muss dem Atem, das ist dasselbe Wort für Geist, befehlen zu kommen. Und auf einmal kommt der Atem, kommt der Geist in die Toten und sie stehen auf, eine Riesenmenge, eine Riesenarmee. Eine große Armee, wieder auferstanden auf einem großen alten Schlachtfeld. Ein prophetisches Bild, Gott redet oft zu den Propheten in Bildern, auch heute, bloß Mose hatte diese direkte Unmittelbarkeit. Die anderen sehen es, hören es, erleben es in Bildern. Meistens muss also ausgelegt werden und das tut Gott selber. Er sagt dem Propheten, was das bedeutet, auch noch Hesekiel 37. Er sagt, diese Gebeine, diese Knochen sind Israel. Das ist Israel, die ganzen Stämme, alles. Und sie sagen, es ist aus mit uns. So wie die Rabbiner gesagt haben, nach dreimal Scheitern, es ist aus mit uns. Es ist, wie es ist, kann man nichts machen. Amen. Sie sagen, es ist aus mit uns, aber Gott sagt ihnen, ich lasse euch aus euren Gräbern herauskommen, aus den Nationen, unter denen ihr verstreut lebt. Ich bringe euch in das Land Israel und ich gebe meinen Geist in euch. Der erste Teil dieser Prophetie erfüllt sich längst. Die Juden kommen zurück, sind zurückgekommen aus etwa 100 Ländern der Erde. Aber in vielen Israelis ist noch kein geistliches Leben im Sinne der Bibel. Viele Juden sind Atheisten oder glauben sonst was. Der Staat Israel verhält sich in vielem wie jeder andere Staat, ganz klar. Er hat viele Probleme und macht auch viele. Gottes Geist fehlt noch. Und viele Menschen, gerade Christen, nehmen daran Anstoß und fragen, das soll Gottes Volk sein. Ich hatte gestern so ein Gespräch. Wie passt das zusammen, das Verhalten Israels an bestimmten Punkten? Die sind ja nicht immer sehr zimperlich. Und das als Gottes Volk geht doch nicht. Ja, es ist Gottes Volk. Dem Stande nach sind sie Gottes heiliges Volk. In ihrem Zustand ist das noch nicht so abzulesen. Aber ihr Stand ist es. Zustand noch nicht. Gottes Geist fehlt noch. Das ist eine Erklärung für manches Verhalten heute. Zwei weitere Erklärungen kommen morgen. Aber die eine, es ist geistlich noch nicht erweckt. Es ist noch nicht so heilig und alles, wie Gott das mal möchte. Der zweite Teil dieser Prophetie muss noch erfüllt werden, dass dieser Atem, dass dieser Geist kommt. Übrigens regt sich da schon einiges, also der Geist weht schon, es kommt immer wieder zu Aufbrüchen auf vielerlei Weise, häufig noch im Verborgenen. Es gibt orthodoxe Rabbiner, die an der Westmauer ihren Dienst tun, die an Jesus glauben, die das nicht öffentlich machen und so weiter. Also gibt es vieles, es gibt auch messianische Gemeinden und sonst was. Also vieles regt sich da schon. Aber die äußere und die innere Wiederherstellung Israels läuft nicht unbedingt zeitgleich ab, sondern das sind zwei verschiedene Phasen, die wir unterscheiden müssen. Die kommen offensichtlich nacheinander und das kann uns sehr helfen, zu verstehen und einzuordnen, was jetzt geschieht und was nicht geschieht. Wir sind in dieser zweiten Etappe der Sammlung Israels, die hat längst begonnen. Da kommt noch einiges, also die ist noch nicht fertig. Auch diese erste Phase ist nicht fertig. Es gibt da viele Prophetien. Jeremia 16 steht zum Beispiel mal, darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat, und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Das hat sich nicht in der Rückkehr aus Babylon erfüllt. Das war so mickrig. Da war Ägypten viel gewaltiger als der Auszug aus Ägypten. Und Gott sagt, jetzt kommt noch was ganz anderes, was selbst den Auszug aus Ägypten in den Schatten stellt. Also das ist das, was jetzt geschieht und noch kommt. Hat sich so noch nicht erfüllt. In dieser zweiten Etappe sind wir, die ist immer noch mit Kämpfen verbunden, das erleben wir gerade wieder. Und das ist so ein wie eine Dauerschleife, Krieg, Verhandlung, Waffenstillstand, Krieg, Verhandlung, Waffenstillstand. Und wenn man alle Aspekte, die das hat, analysiert und ernst nimmt, dann muss man sagen, es gibt keine menschliche Lösung für den Nahen Osten. Es gibt viele, die sich da versuchen oder wichtig nehmen oder meinen es besser zu wissen. Es gibt keine menschliche Lösung für den Nahen Osten. Friede kann nur durch ein göttliches Eingreifen und Wunder geschehen und werden. Letztlich stehen hinter dem Nahostkonflikt geistliche Kräfte und Mächte, und denen kommt man weder durch Verhandlungen noch militärisch bei. Die Bibel deutet zumindest eine dritte Etappe an. Das liest sich so, als könnte es für einige Zeit einen Friedensvertrag geben. Dann jubelt die ganze Welt und Israel wähnt sich in Sicherheit. Ezekiel schreibt darüber auch, und es fällt möglicherweise mit dem zusammen, was auch Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 2, dass da so ein Scheinfriede ist unter einem falschen Messias, wo sie alle Friede und Sicherheit rufen und sich darin wähnen, sicher fühlen. Möglicherweise kommt es bald. Schauen wir mal. Die Bibel sagt, es wird abgelöst durch einen großen Krieg. Also das dauert nicht sehr lange an. Und dann lesen wir, dass sich die Nationen gegen Israel und vor allem gegen Jerusalem vereinen werden. Und dazu schreibt Sacharja 12 und 14 einiges. Da sagt Gott: Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelbecher für alle Völker ringsum und zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, werden sich wundreißen, und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Wer die Nachrichten verfolgt, weiß, nicht gerade jetzt, aber sonst, ist die Jerusalem-Frage eine sehr entscheidende, wo sich alles drauf konzentriert. Die Bibel sagt weiter: Und der Herr wird ausziehen, der Herr, und kämpfen gegen jene Nationen. In der Zeit werde ich darauf bedacht sein, sagt Gott, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Wir haben Angst vor einer Atombombe. Haben wir Angst, wenn Gott eingreift und etwas beendet? Wie wird das aussehen? Es steht hier. Aber, geht's weiter, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Was ist denn das jetzt? Das bedeutet, diesen Kampf aller Nationen gegen Jerusalem wird der wiederkommende Herr Jesus Christus selber eingreifen. Es gibt auch andere Bibelstellen, die das sagen. Und das Volk Israel wird ihn als seinen Messias erkennen. Sie werden klagen und Buße darüber tun, dass sie ihn verkannt haben und kreuzigen ließen von den Römern. Wir haben hier eine der klarsten und erstaunlichsten Prophetien der hebräischen Bibel vor uns, meiner Meinung nach jedenfalls. Sie zeigt sogar dieses Geheimnis von Jesus, dass er zugleich Gott und Mensch ist. Das ist ja das, wo die frühen Christen so gerungen haben. Ist er nur Gott oder ist er Mensch oder beides und wie und was und wie viel Prozent und keine Ahnung was. Letztes Jahr gab es ein Jubiläum mit Konzil von Nizia und solchen Sachen. Da hat man das versucht raus, wie hängt das zusammen, wer ist er eigentlich? Hier sagt Gott: Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, also Jesus als Gott, sie haben Gott durchbohrt und dann kommt gleich und sie werden um ihn klagen, plötzlich ist es ein anderer, nicht Gott, sondern ein Mensch, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Wir haben ja dieses, Jesus ist Gott und gleichzeitig Mensch, wahrer Gott, wahrer Mensch, das haben wir schon in dieser Prophetie drin. Der Messias Israels und Retter der Welt, auch von Israel erkannt und wahrgenommen und angenommen. Und so wird der wiederkommende Herr die vierte Etappe einleiten. Die vierte Etappe, und die nenne ich jetzt mal das messianische Friedensreich. Endlich kommt Israel in die Stellung und Berufung, die schon so lange prophetisch angekündigt waren, auf die die Juden schon so lange warten. Bekannt ist etwa die Ankündigung in Jesaja 2. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker, also er ist Regierungschef, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Dann kommt das, wenn Jesus da ist. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Spätestens dann wird Israel vollständig in seinem Lande sein. Es dauert unter Umständen bis zu diesem Zeitpunkt. Und Jerusalem wird das sein, was schon sein Name sagt. Jerusalem heißt übersetzt Stadt oder Gründung des Friedens. Jetzt wird gesagt, das Gegenteil, ja, Hindernis zum Frieden. Die Berufung Jerusalems ist Stadt, Gründung des Friedens. Jerusalem ist übrigens ein Mehrzahlbegriff im Hebräischen, weil es mit dem himmlischen Jerusalem was zu tun hat. Es gibt zwei davon. Die vereinen sich irgendwann. Jetzt noch nicht. Also, Jerusalem wird zur Gründung, zur Stadt des Friedens, Schwerter zu Pflugscharen und all das. Und diese Frage der Jünger, die sie Jesus gestellt haben, als sie auf dem Ölberg waren nach der Auferstehung und Jesus nimmt Abschied. Und diese Frage findet endlich ihre Antwort. Die haben ja gefragt, Herr, wirst du zu dieser Zeit wieder die Königsherrschaft für Israel aufrichten? Darauf wartete jeder Jude, darauf warteten sie alle, deswegen haben sie ja Jesus verpeilt, weil er es nie gemacht hat. Und dann war er gekreuzigt und auferstanden, und dann sagen sie, Jesus, wird's jetzt nur endlich? Machst du das jetzt, was die Propheten alle gesagt haben? Ihr kennt die Antwort, ich sag's mal mit meinen Worten, das kommt, aber der Zeitpunkt geht euch nichts an. Jetzt ist erstmal der Heilige Geist dran. In seiner Kraft seid ihr meine Zeugen, damit geht ihr zu den Nationen, zu den nichtjüdischen Völkern heißt das. Und wenn das alles erfüllt ist, dieser Auftrag, dass ihr das Evangelium dort voll ausgerichtet habt, dann wird eure Sehnsucht und die Sehnsucht aller Propheten erfüllt und kommt Israel zu seiner Erfüllung. Dann. Versteht ihr das? Das kommt noch. Die fünfte Etappe wäre dann nach einem letzten Kampf, das, was wir ab Offenbarung 21 lesen, neuer Himmel, neue Erde, siehe, ich mache alles neu. Israel als Volk zusammen mit den anderen Völkern im neuen Himmel, der sich auf der neuen Erde befindet. Wäre ein neues Thema, Jahreslosung, kann man das durchbuchstabieren, wie das aussieht. Wird heute oft falsch ausgelegt, sage ich dazu. Schaut mal genau hin, was das bedeutet. Ich fasse zusammen, Israels Weg vom ersten bis zum zweiten Kommen des Messias. Erste Etappe, Zerstreuung Israels in alle Welt, Leid und Verfolgung. Zweite Etappe, Sammlung Israels wieder in seinem Land, immer noch unter Kämpfen, noch nicht geistlich erweckt und noch nicht geistlich wiederhergestellt. Das sind wir jetzt. Das läuft noch. Dritte Etappe scheinbarer Friede und Sicherheit, endend in einem großen Krieg. Vierte Etappe, die geistliche Wiederherstellung Israels und das messianische Friedensreich, weil Jesus wiederkommt oder dadurch, dass Jesus wiederkommt. Die fünfte Etappe, Israel und die Erlösten aus den Nationen im neuen Himmel auf der neuen Erde. Soweit mal im Schnelldurchlauf eine grobe Skizze. Eine grobe Skizze des Weges, den Israel genommen hat und noch nehmen wird. Zumindest lese ich das so in der Bibel. Ich habe das jetzt mal in fünf Etappen eingeteilt. Das kann man vielleicht auch anders einteilen, wer das möchte. Ich denke, dass die Reihenfolge so ist. Und was wir bisher so in Bezug auf Israel gesehen haben oder was wir erleben, bestätigt das meiner Meinung nach, diese Reihenfolge. Wer das, was ich in Bezug auf die Zukunft gesagt habe, als Spinnerei abtun will, darf das gerne machen. Wir werden sehen. Ich bin da offen. Klar ist jedenfalls, Gott wird sein Wort erfüllen. Auf jeden Fall sein Wort. Sicher nicht in jedem Fall unser Verständnis von Gottes Wort. Das möchten wir immer noch unterscheiden. Muss ich mir auch selber sagen. Und da wartet vermutlich noch manche Überraschung auf uns. Aber wir dürfen gespannt sein und uns freuen, dass Gott auch mit Israel zum Ziel kommt, so wie er mit seiner Gemeinde aus den Nationen zum Ziel kommen wird. Shalom und Amen.